NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. Oktober 1216. Der Todestag des englischen Königs Johann Ohneland.
Es gibt Brüderpaare, bei denen man den einen nur hassen kann. Den Fiesling, der dem strahlenden Helden in den Rücken fällt. Der Bruder von Wolverine bei den X-Men zum Beispiel. Oder Franz von Moor, die intrigante Kanaille in Schillers Theaterstück Die Räuber. Oder eben Johann Ohneland, neidzerfressener jüngerer Bruder des kühnen englischen Königs Richard Löwenherz. Während Richard zu Ehren Gottes im Heiligen Land kämpft, greift der böse Johann nach dessen Krone. Grundthema aller Robin Hood-Filme.
Wenn König Richard nicht da ist, wird das Schwein hinter dem Thron her sein.
Will man eigentlich Näheres von diesen Widerlingen wissen, psychologisch tief gründeln, warum sie wurden, was sie sind, oder sie einfach nur verabscheuen? Bei Johann müsste man sich allerdings weit hinten anstellen, denn die Schlange der Menschen, die ihn zum Teufel wünschten, war lang. Und an erster Stelle stand da die eigene Verwandtschaft. Johann Ohneland kann man nicht begreifen ohne seine Familie, die Plantagenets, eine Zeit lang der machtvollste Clan von ganz Europa. Doch als Johann starb, am 19. Oktober 1216, heute vor 800 Jahren, hatte er es geschafft, so ziemlich alles, was die Macht dieser Familie ausmachte, an die Wand zu fahren. Diese Plantagenets. Es gab keine Sippe, die so zerstritten, so von Missgunst und Hass zerfressen war wie sie.
Also, was wollen wir nun aufhängen? Die Stechpalme oder uns gegenseitig?
Ihr Aufstieg begann allerdings friedlich, weiß Andrew James Johnston, Professor an der Berliner Freien Universität, nämlich
über Ehe. Klassische dynastische Politik.
Erster Schritt. 1129 verheiratete der Herzog der Normandie seine Tochter mit dem Erben des Hauses Anjou, Graf Gottfried Plantagenet. 1152 der zweite Schritt.
Dessen Sohn Heinrich, Henry, der dann später als Henry II. König von England wird, heiratet die größte Erbin der Zeit, nämlich Eleonore von Aquitanien, deren Erbe praktisch in einem Viertel von Frankreich, das ganze südwestliche Frankreich, besteht.
Die Plantagenets, englisch Plantagenets, beherrschten damit den Westen des europäischen Festlands, von den Pyrenäen bis in die Normandie und die Mitte des heutigen Frankreich, dazu noch England, Schottland, Wales.
Ein riesiges, zusammenhängendes Gebiet, innerhalb von einer bis anderthalb Generationen miteinander verschweißt.
Das Ganze hatte nur einen Schönheitsfehler. Eleonore, die reiche Erbin von Aquitanien, war anfangs noch die Frau des französischen Königs. Der junge, ungestüme Henri, Henry, verliebte sich also in die Königin von Frankreich. Und die war nicht nur verheiratet, sondern auch 10 Jahre älter als ihr 19-jähriger Bewunderer und Mutter von 2 Töchtern. Und trotzdem schaffte sie es, dass ihr königlicher Gemahl sie ziehen ließ.
Das ist eines der großen und erstaunlichen Wunder eigentlich der mittelalterlichen Geschichte, dass eine Frau im Alter von 29 Jahren, die bereits 2 Töchter hat, den König von Frankreich verlassen kann mit kirchlichem Segen und sich einem seiner wichtigsten politischen Rivalen zuwendet, einen sehr viel jüngeren Mann, und mit dem dann noch eine ganze Schar Kinder hat, bis sie selbst das Alter von 44 erreicht hat.
Das jüngste ihrer 8 Kinder war Johann Ohneland. Henry und Eleonore, ein Powerpaar. Sie, eine der ungewöhnlichsten Frauen des 12. Jahrhunderts, schön, temperamentvoll, hochgebildet, poetisch und musikalisch, von ungeheurer Kraft und unkonventionell. Sie hatte unerhört sogar ihren ersten Mann auf einem Kreuzzug begleitet, in Männerkleidern und zu Pferde. Ehe Henry ebenfalls ein Energiebündel, rastlos, immer in Bewegung, anziehend hatte.
Das schöne rotblonde Haar, die klaren grauen Augen und den starken, straffen Körper der männlichen Mitglieder des Hauses Anjou.
Beide waren ungeheuer machtbewusst. 1154 erbten sie auch noch den englischen Thron. Eleonore, Herrscherin von Aquitanien, stand Henry II. Als Königin zur Seite, klug, souverän und mit allen politischen Wassern gewaschen. Bis er sich 12 Jahre später eine Geliebte zulegte. Eleonore war 44 und mit ihrem jüngsten Kind John schwanger. Ihre Liebe zu Henry schlug um in Hass.
Ich kenne dich, Henry. Ich kenne jeden Haken, den du schlagen wirst, um mich zu übertölpeln. Und ich werde hinter jeder Ecke auf dich lauern.
Henry führte permanent Krieg. Auf dem Festland gegen den französischen König und andere Fürsten. In England schlug er sich mit der landbesitzenden Aristokratie herum, den Baronen, dazu noch mit mächtigen Klerikern. Und jetzt auch mit der eigenen Familie. Schon zu Henrys Lebzeiten balgten sich seine 4 Söhne ums Erbe. Das lag auch daran, so Andrew James Johnson,
dass es in jener Zeit im 12. Jahrhundert noch keine eindeutigen Erbregeln für den europäischen Hochadel gibt, beziehungsweise dass in den unterschiedlichen Territorien unterschiedliche Regeln galten. In England gab es eigentlich gar kein Erbrecht für den König. All das musste die Familie sozusagen miteinander aushandeln und erfinden.
Leider machte Henry den Fehler, den Söhnen schon früh einzelne Regionen des heterogenen Reiches zuzuteilen.
Was die wiederum so verstanden, dass ihnen jetzt unabhängige Territorien gewährt sind, was der König aber nicht so verstand. Das heißt, die Söhne wollten teilhaben an der Macht. Der König hat sie eingesetzt, er als seine Stellvertreter. Und da kam es zu Konflikten.
Und der junge Johann kam so zu seinem Namen ohne Land, John Lackland. Denn er bekam nichts ab. Johann, 1166 geboren, war erst 5, als es zur Verteilung kam. Seine Mutter mochte ihn nicht, die liebte nur ihren Sohn Richard. Der Vater aber war vernarrt in John. Warum dann kein Land?
Man weiß es im Grunde nicht. Es gibt Spekulationen, die gehen dahin, dass man zum Beispiel vorhatte, ihn für eine kirchliche Karriere vorzusehen. Eine andere Möglichkeit war, dass man für ihn eine reiche Erbin aussuchte.
Doch schließlich wollte Henry seinen anderen Söhnen etwas Land für John abknapsen. Aber damit stieß er auf wüsten Widerstand. Die Älteren hatten 1173 ohnehin schon, angestachelt von Mutter Eleonore, einen Krieg gegen den eigenen Vater angezettelt. Henry gewann den Machtkampf und verdonnerte Eleonore zum Hausarrest in diversen Festungen, 15 Jahre lang, was sie nicht hinderte, hinter den Kulissen nach wie vor ihre Strippen zu ziehen. Die blutigen Zwiste gingen weiter, jeder gegen jeden, mit wechselnden Verbündeten, der französische König inklusive. Unmöglich, das alles aufzuzählen. Richard über den Fluch der Plantagenets.
Weißt du denn nicht, dass es unser ererbtes Schicksal ist, dass jeder Bruder gegen seinen Bruder, jeder Sohn gegen seinen Vater kämpfen muss?
Doch dann starben die beiden älteren Brüder und 1186 gab es nur noch 2. Richard, der über Aquitanien herrschte, und Johann, John, der ohne Land. Dazu die verfeindeten Eltern. Richard und Johann, 2 unterschiedlichere Charaktere, kann man sich kaum vorstellen. Richard, den das Volk Löwenherz nannte, mit dem Herzen Aquitania wie seine vergötterte Mutter Eleonore.
Er muss sehr gut aussehend, sehr athletisch gewesen sein. Er muss die Fähigkeit haben, Menschen zu bezaubern. Er hatte eine poetische Ader, also er konnte in der Welt der Troubadours mithalten. Und er war ein großes militärisches Talent. Und er hatte einen sehr, sehr starken Willen.
Das genaue Gegenteil von Vaters Liebling John, der war eher klein.
Wir gehen davon aus, dass er so etwa 1,68 gewesen ist, hatte nicht diese Ausstrahlung, verfügte aber über sehr viel Energie und war ein sehr harter Arbeiter.
Erbitterte Rivalen um die Macht.
Du kennst mich kaum, Johnny, darum wäre es besser, du würdest meinem Ruf Glauben schenken. Ich bin ein tüchtiger Soldat, ein recht begabter Poet und ich werde König werden.
Und du merk dir bitte, Vater liebt mich am meisten und nur darauf kommt's an.
1189 starb König Henry II. Zu seinem Nachfolger hatte er Richard ernannt. John, schon längst nicht mehr ohne Land, kochte vor Wut. Ein Jahr später brach König Richard Löwenherz unter dem Jubel des Volkes zu einem Kreuzzug ins Heilige Land auf. Er misstraute Brüderchen zu Recht, denn natürlich griff John nach der Krone. Als Richard in Gefangenschaft geriet, verweigerte er ihm sogar das Lösegeld, sollte Richard doch im Kerker verrecken. Und damit wurde Johann Ohneland endgültig zum Bösewicht der Geschichte. Beginnt Die Legende, Auftritt Robin Hood, der kühne Widerstandskämpfer aus Sherwood Forest, Freund Richards und verfolgt von Johann Uhneland.
Ich zum Beispiel würde lieber sterben, als mich mein Leben lang zu verstecken. Der Sheriff nennt uns Gesetzlose. Aber ich sage, wir sind frei. Und ein freier Mann, der Haus und Hof verteidigt, ist 1000-mal stärker als 10 bezahlte Söldner.
Robin Hood rettet das Reich für Richard Löwenherz.
Ich bin es, der geehrt ist, Lord Locksley. Dank euch habe ich noch einen Thron.
Natürlich hat es Robin Hood nie gegeben. Er war ein mythischer Held.
Vielleicht, weil gerade weil Johann Uhneland bereits so eine schlechte Presse hatte und so eine problematische Gestalt war, es gut funktionierte, ihm mit Robin Hood eine Art volkstümlichen Widerpart entgegenzustellen. Man konnte konstruieren eine böse Obrigkeit, eine böse Herrschaft, gegen die ein tapferer Mann aus dem Volke legitimerweise opponieren konnte.
Das hohe Lösegeld für den wirklichen Richard hat dann Eleonore aufgebracht, die nach dem Tod ihres Mannes politisch wieder kräftig mitmischte. Richard Löwenherz kam zurück und vergab seinem verräterischen Bruder, Staatsräson eben. Dann wurde Richard 1199 bei einem seiner vielen Feldzüge tödlich verletzt. Zu seinem Nachfolger ernannte er den Bruder. Endlich war Johann Uhneland am Ziel seiner Wünsche. Leider hörte Johann nicht auf die politischen Ratschläge der klugen Eleonore. Der Hass auf sie war zu stark. Sie starb 1204, er ging seinen eigenen Weg, wollte das riesige, heterogene Reich durch eine funktionierende Verwaltung zusammenhalten und ein einheitliches Steuersystem einführen. 1215 kam es deshalb zum Aufstand der mächtigen Barone in England. Sie pressten Johann die Magna Carta ab. Heute wird die als ein fast mythisches Dokument gefeiert, als der Ursprung der Demokratie. Damals sah man das anders.
Die Magna Carta ist ein relativ detailliertes, aber in ihrer politischen Wirkung bescheidenes Dokument, in dem eine aristokratische Fraktion versucht, dem König eine Art Kontrolle aufzuerlegen und bestimmte Rechte zu sichern.
Was immer Johann anfasste, es missglückte. Er war ein schwacher König und seinen größten Gegnern nicht gewachsen, dem machtvollen Papst und dem klug taktierenden französischen König. Außerdem mochten die Menschen ihn nicht.
Er muss als Persönlichkeit schwierig gewesen sein. Er muss zu Zornesausbrüchen geneigt haben und er hatte ein Problem hinsichtlich, sagen wir mal, einer mangelnden Fähigkeit, souverän zu bleiben. Also er hat ein starkes Rachebedürfnis gehabt und auch kleine Dinge, kleine Beleidigungen, kleine Rückschläge sehr stark übel genommen. Eine der Dinge, die man über ihn weiß, ist die Tatsache, dass er sehr stark an den Fingernägeln kaute, wenn er wütend wurde.
Nach fast 18 Jahren Königsherrschaft hatte er das große angevinische Reich auf dem Festland an Frankreich verloren. Und weil bei seinem letzten Rückzug ein paar Tage vor seinem Tod 1216 auch noch der gesamte Kronschatz samt der Krone selbst im Schlick versank, verspielte Johann Uhneland schließlich die letzte Achtung seiner Untertanen. Professor Andrew James Johnston.
Im 19. Jahrhundert galt er als der schlechthinnige Übeltäter der englischen Geschichte, der ja möglicherweise auch noch seinen Neffen Arthur ermordet hat, der als Tyrann aufgetreten ist und der natürlich dieses große Imperium verspielt hatte, obwohl man natürlich sagen muss, dass all das sehr einseitig ist.
Heute sind die Historiker vorsichtiger, schätzen Johanns administrative Fähigkeiten, vermuten, dass zu seinem schlechten Ruf auch die Negativpropaganda seiner Feinde beitrug, allen voran der Kirche. In einem aber sind sich alle einig, auf die Dauer wäre das angevinische Reich ohnehin nicht zu halten gewesen.
Denn das Imperium stand auf tönernen Füßen.
Doch für die Legende ist die Sache ohnehin klar. Ob in Theaterstücken von William Shakespeare oder Friedrich Dürrenmatt, im Roman Ivanhoe, in Robin Hood-Filmen oder im Plantagenet-Drama Der Löwe im Winter, Johann Uhneland war der Böse, der Hinterhältige, war Verräter und Intrigant. Der schwarze Schatten, überstrahlt vom hellen Licht seines Bruders Richard Löwenherz. Und das wird er wohl immer bleiben.
Im einem Zeitzeichen erinnerte Jutta Dohm-Heitzmann an Johann Ohneland, der heute vor 800 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.